schlimm, dass wir dafür nur 10 Minuten haben. Wir haben immer gesagt, wir müssen auch im Fachausschuss die Zeit priorisieren und gucken, dass wir die wichtigen Themen vorab besprechen und dann auf die einzelnen Standards gehen. Und G1, G2 adressieren auch viele Themen, die wir ohnehin schon hatten. Und genau, Marco blendet jetzt nochmal die Covernote ein, weil es letztlich der G1, wie wir jetzt schon ganz oft besprochen haben, ja dieser Standard ist, der die allgemeinen Anforderungen an Governance adressiert. Und demzufolge wurde der auch beantwortet. Also, dass man sagt, gute Angaben, wir befürworten das, dass es diese allgemeinen Angaben gibt. Könntest du noch ein bisschen runterscrollen, Marco? Danke. Noch ein bisschen weiter auf die nächste Seite, bitte. Und noch ein bisschen, ganz bisschen zu der bisherigen Einschätzung. Noch ein bisschen, genau. Genau. Und dass man entsprechend dieser bisherigen allgemeinen Einschätzung diesen Standard adressiert hat. Was man nicht gesagt hat an der Stelle ist, dass es zu priorisieren ist, weil das eben mit dem Konzept zur Priorisierung nicht übereinstimmt, dass hier diese Details priorisiert oder diese einzelnen Standards priorisiert werden. Ich würde gerne dazu aber noch eine andere Frage adressieren und jetzt noch mal einmal ein bisschen runterscrollen, Marco. Und zwar kommen wir ja hier zu dem Ergebnis, dass es zwar unterschiedlich ist zu dem ISSB-Konzept, also zu dem IFRS S1, der stellt ja nur auf Sustainability Governance ab, dass wir aber trotzdem dabei bleiben, oder Sie als Fachausschuss, dass dieser G1 wichtig ist und dass allgemeine Angaben zur Governance wichtig sind, um überhaupt diese Nachhaltigkeitsberichterstattung oder überhaupt Nachhaltigkeit als Thema im Gesamtunternehmen auch zu verankern und dort eben das nicht nur auf Sustainability zu beziehen. Die Rückfrage, die ich dazu gerne stellen möchte für die andere Stellungnahme, die wir zu dem IFRS S1 schreiben, sollte man dann nicht auch konsequent sagen, dort sind die Angaben nicht ausreichend und wir würden uns hier auch wünschen, dass die Governance-Angaben in den allgemeinen Unternehmenskontext gestellt werden. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, nachdem wir diese Diskussionen hatten und hier eben auch überlegen, wie der Gleichlauf sein kann. Ob das ein Punkt wäre, den wir sozusagen an ganz anderer Stelle, nämlich beim IFRS S1, nochmal ansprechen sollten. Gibt es dazu Auffassungen? Herr Beisheim.
So stringent wäre das natürlich schon, aber wir wollen ja auch andererseits keine Doppelungen haben, ne?
Man könnte sich aber, was wir uns ja hier auch wünschen für das ESRS-Konzept, ist ja, dass man das Konzept dahingehend überarbeitet, um die Doppelung zu vermeiden. Und der Vorschlag des Fachausschusses geht ja sogar so weit, auch wenn das eine ziemlich weitgehende Überarbeitung wäre, dass man auch sagt, im besten Fall wäre es sogar toll, wenn Sie diese Angaben zusammenführen, damit man diese Doppelung vermeidet. Das ist ja ein großer Punkt, dass man irgendwie sagt, diese Doppelung wären zu vermeiden. Und das würde ja in dem IFRS S1 deutlich einfacher sein, dort nicht nur die Governance-Angaben in Bezug auf Sustainability einzufügen, sondern an genau der gleichen Stelle und nicht in einem separaten Standard, sondern in diesem Framework, was der S1 ja darstellt, eben diese allgemeinen Governance-Angaben auch zu integrieren.
Ja, also ich würde das befürworten.
Vielen Dank. Herr Fink nickt auch. Herr Bolten nickt. Und jetzt muss ich weiter durchscrollen. Herrn Ried sehe ich noch. Er nickt auch. Gut, prima. Dann machen wir das so. Dann nehme ich das als Punkt mit auf für den S1. Dann wäre ich eigentlich grundsätzlich mit dem G1 auch durch, weil dort, wie gesagt, eher diese konzeptionellen Fragen angesprochen sind. Die anderen Punkte, die im G2 insbesondere auftreten, entschuldige Marco, kannst du noch lassen, da sind noch die anderen Punkte, die im Detail noch aufgefallen sind. Die anderen Punkte aus dem G2 sind insbesondere, das hatten wir auch bei der Präsentation, die wir zu diesem Standard hatten, von den drei Berichterstattern wurden ja die drei Standards schon vorgestellt. Und meines Erachtens war das der Herr Braun, der den damaligen G3, jetzt G2 vorgestellt hat und der auch damals immer schon so auf diese Details hingewiesen hat, die hier gefordert sind. Das ist zum einen insbesondere zum Beispiel die Angaben zum Trainingprogramm, wo man wirklich stundenweise für die verschiedenen Gruppen von Employees und auch den Gremien darstellen muss, welche Trainings es gibt. Das ist auch die Frage der Payment Practices, wo man darstellen muss oder wo es einen als Indikator gesehen wird dafür, wie man mit den unterschiedlichen Suppliern oder mit den unterschiedlichen ja, Kunden auch oder Lieferanten umgeht, welche Payment Practices man hier hat, welche Payment Periods vereinbart werden und welche Payment Periods auch tatsächlich zu beobachten sind. Das war auch eine Angabe, wo damals auch schon ausgeführt wird, dass man auch sich sehr fragen kann, inwieweit das eigentlich der richtige Indikator ist. Das wird auch explizit in dem Fragebogen adressiert als Frage und man sich eben auch fragen kann, ob das vom Detail dann, also ist es sehr aufwendig und ob das dann im Detail auch tatsächlich die nötige Aussagekraft hat. Und zwei weitere Punkte, wo wir nochmal darauf verwiesen haben, auf die Angaben in der EU-Richtlinie. Das war ganz explizit der Vergütungsbericht, der entsprechend von G1, jetzt komme ich doch nochmal auf G1 zurück, nicht im Detail zu beschreiben ist, sondern eher so dieses System. Wie werden die Vergütungsstrukturen bestimmt? Welche Elemente werden berücksichtigt? Inwiefern geht Sustainability dort in dieses System, in das Vergütungssystem ein? Es geht aber nicht um die Angaben, die ja beispielsweise nach dem Vergütungsbericht erforderlich sind, dass man auch wirklich die Vergütungshöhe und die einzelnen Elemente der Vergütung einzelner Personen angibt, beispielsweise. Ich komme gleich zu den konkreten Fragen. Nur den letzten Punkt, den wir nochmal in dem G2-Fragebogen explizit aufgegriffen haben, waren die Angabeanforderungen zu Beneficial Ownership und Control Structure. Das erschien mir insbesondere vor den Angaben, die ich eigentlich auch nach IFRS habe, zum Konsolidierungskreis und so weiter, zu dem Control Principle und auch zu den Ultimate Controlling Parties und nahestehenden Personen und Unternehmen. Da erschien es mir doch so, als ob es hier eine ziemliche Überschneidung gibt, es sei denn, es ist etwas anderes gemeint, als ich mir darunter vorstelle. Und diese vier Fragen wollte ich gerne nochmal an den Fachausschuss zurückspielen. Dafür können wir jetzt mal den Fragebogen nochmal einblenden. Genau. Und dann können wir nämlich mit dem G1 6 nochmal anfangen. Wäre also zu dieser Remuneration Policy, ob es da eigentlich aus Sicht des Fachausschusses erforderlich ist, dass man diese Angaben erweitert, oder ob man derzeit enthält der Fragebogen nur den Hinweis darauf, bitte auch alignen mit der Shareholder Rights Directive, und dass man eben hier auch die Doppelung vermeidet und sozusagen diese Angabepflicht auch im Gesamtkonzept sieht der ganzen Governance-Angaben. Gibt es darüber hinaus Angaben, die Sie hier sehen wollen würden, oder sagen Sie, genauso passt es, wie es jetzt im Fragebogen ist? Ich sehe dazu keine Anmerkungen. Dann würde ich weitergehen und falls Sie da auf diese Frage nochmal zurückkommen wollen, bei späterer Gelegenheit können Sie das auch gerne dann noch kommentieren. Dann gerne zu 2.5, Marco. Und hier wurde vorgeschlagen bei Anti-Corruption and Anti-Bribery Training, dass man dort bei Relevant Information auf 2 und auch bei Cost-Benefit-Balance auf 2 geht. Und hier ist die Frage, wie der Fachausschuss das sieht. Der Hintergrund war eben, dass man doch sich gefragt hat, ob diese Informationen so erforderlich sind und auch in dieser Detailtiefe erforderlich sind. Gibt es dazu Anmerkungen des Fachausschusses?
Vielleicht nur nochmal als Rückfrage, warum ist das hier unter A so limited extent beschrieben? Also was ist da die Rationale dahinter?
Die Überlegung ist, dass wenn man nur auf Cost-Benefit-Balance abstellt, dass das dann den Eindruck macht, dass die Information an sich sehr relevant ist und auch für jeden Stakeholder die notwendigen oder wichtige Informationen liefert und dass das nur sozusagen aus Sicht des Unternehmens eine Cost-Benefit-Frage ist. Hier ist aber der Anschein, dass auch dieser Detailgrad für die Investoren nicht relevant ist, dass man in diesem Detail nicht über Trainings von Mitarbeitern und nach verschiedenen Kategorien der Mitarbeiter berichten müsste, um hier einen Eindruck über die Anti-Corruption and Anti-Bribery-Aktivitäten des Unternehmens zu gewinnen. Dass das also auch tatsächlich keine wirklich relevante Information für die Adressaten ist. Herr Weisheim.
Also ich halte den Punkt eigentlich für sehr relevant. Die Schulungsmaßnahmen sind ein ganz wesentlicher Bestandteil vom Compliance Management System und die Antikorruptions- und Bribery-Themen sind ja schon traditionell eigentlich immer ein ganz wesentlicher Faktor im Rahmen der Nachhaltigkeit gewesen, schon seit vielen, vielen Jahren. Also eigentlich. Ich meine, man mag darüber streiten, ob das jetzt alles so detailliert erforderlich ist, aber im Grunde habe ich da gar kein Störgefühl, weil ich finde schon, dass das so hier reinpasst und dass man als Investor auch wissen möchte, was die Unternehmen da machen in diesen Bereichen.
Detailgrad war eben gerade der Punkt, der sozusagen etwas schwierig erschien. Aber wenn das nicht so
Ja.
gesehen wird, dann würde ich da auf 4 und auf 4 gehen. Gibt es dagegen noch
Ja,
andere?
vielleicht ist es ja auch eine 3, ne? Also ich glaube, das Signal, was man halt setzt, also da bin ich beim Vorredner, beim Kollegen Weißheim, ich glaube, das wär geschickter, wenn man auch eine 3 ginge. Also
Für mich auch okay.
man setzt das falsche Signal sonst.
Finde ich auch gut.
Das gerne und dann würden wir das in dem Text unten noch mal so ein bisschen detaillierter ausführen. Gut, dann 2.10 noch mal bitte, Marco. Entschuldigung, 2.8 kommt erst noch. Hier sagt der Standard eben, dass diese Angabe einen Eindruck darüber vermitteln soll, wer eben tatsächlich, eben auch aus Geldwäsche-Gesichtspunkten, welche tatsächlich die Kontrolle hat, wer der Beneficial Owner ist. Für mich wäre hier nochmal die Frage, inwieweit überschneidet sich das eigentlich mit dem, was man nach IFRS angibt und ist deswegen gerechtfertigt zu sagen, die Objectives sind eigentlich nicht gegeben, weil man hier das nicht berücksichtigt, dass man diese anderen Angaben schon hat und vielleicht sogar besser darstellt nach IFRS, weil die ganz konkrete Konzepte für diese Fragen der Control Structures haben. Herr Beisheim?
Also wir haben ja in der Regulierung diese sehr konkreten Anforderungen, Transparenzregistergesetz, Geldwäschegesetz, wer da als Beneficial Owner anzugeben ist und die ganzen Prozesse, die diesbezüglich etabliert sind. Also gut, das ist jetzt natürlich nur national, überlege ich gerade. Aber trotzdem, auf diese Anforderungen würde ich schon auch Bezug nehmen, in der Kommentierung. Transparenzregistergesetz, was ja Eingang erhalten hat ins Geldwäschegesetz.
Es kommt ja aus der europäischen Regulierung.
Ja, schon, ne? Ja, klar, das ist die fünfte Geldwäscherichtlinie, ne? Ja, klar, Herr Rockel, da haben Sie recht. Ja.
Genau, und insofern ist wieder eher eine Frage der Konsistenz mit anderen
Ja.
Regulierungen. Jetzt hier ein eigenständiges Thema.
Gut. In den Kreuzen her, soll ich da noch was ändern? Also mit dem Hintergedanken, dass man das dann entsprechend in den Text ausführt. Ich würde das jetzt noch mit aufnehmen, mit der EU-Regelung zu dieser Frage. Okay,
Finde ich
dann
hier
würde ich
eigentlich
weitergehen.
passend.
Okay, dann würde ich zum letzten Punkt weitergehen, G210, Marco. Das wäre nochmal die Frage der Payment Practices. Das ist etwas, was der Herr Braun auch bei der Einwertung, bei der vorläufigen Einwertung als fraglich angesehen hat. Wir hatten es aber seinerzeit nicht weiter diskutiert. Das war jetzt einfach nur der Aufschlag. Wie wird das dann von Ihnen eingeschätzt, wie relevant diese Angaben sind und ob sie tatsächlich der richtige Indikator sind? Das wird dann auch tatsächlich auf der nächsten Seite im Fragebogen nochmal abgefragt, nämlich ob der Indikator eigentlich entsprechend angeben kann, the fairness of the undertakings payment practices. Das soll der Indikator sein für die fairness of the undertakings payment practices. Und da haben wir jetzt erstmal als Vorlage No angegeben auf der nächsten Seite bei der Frage 134. Und ob man sehen kann, welche Rechnungen noch ausstehen oder welche Zahlungen ausstehen und welche Zahlungen nicht, also bezahlt sind, das kann man natürlich daran sehen. Aber dafür sieht man ja eigentlich auch, dafür hat man ja auch die Angaben in den Financial Statements. Gibt es dazu Anmerkungen von Ihnen? Ja, Herr Beisern, wir hören Sie gerade nicht.
Pardon. Ich war ein bisschen überrascht, als dieser Punkt auftauchte, unter den Governance-Themen. Das wurde dann begründet damit, dass viele Unternehmen eine schlechte Zahlungsmoral haben Und man sich von daher unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, vielleicht auch unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten darum kümmern müsse, dass die Unternehmen anständiger bezahlen. Das ist so der Gedankengang, der da auftauchte. Und ich sage mal so, das kann man natürlich mit in den Governance-Bereich hinein schieben. Da sind wir dann beim anständigen Kaufmann, der seine Rechnungen auch immer gleich bezahlt. Und also im weitesten Sinne passt das dann da schon mit rein. Trotzdem weiß ich nicht, ob das der richtige Indikator ist, der hier eine Rolle spielen kann. Vor allen Dingen in dieser Ausprägung der Darlegungen, die da erbeten sind, nach dem Motto, also ich sage mal so, ich weiß gar nicht, wenn Sie das jetzt bei der Münchner Rück dann irgendwie erfassen müssen, wann Sie da welche Rechnung bezahlen und so, das ist wahrscheinlich doch gar nicht machbar, oder?
Aber so, es wären zumindest viele. So ganz habe ich das Disclosure, glaube ich, noch nicht verstanden, wie ausführlich man sich das vorstellen muss.
Gibt es denn da Analogien zu anderen Nachhaltigkeitsstandards? Also man nimmt ja nicht für sich in Anspruch, dass man vieles oder alles gelesen hätte. Das hat ja keiner von uns. Aber dieses Disclosure-Topic wirkt so ein bisschen artfremd.
Ich sage ja, Sie sind beim ehrbaren Kaufmann da auf einmal gelandet, irgendwie in der Ecke.
Absolut.
Vielleicht darf ich dazu sagen, weil es gerade im Bereich der Landwirtschaft beispielsweise auch eine UTP-Richtlinie gibt, die genau auf das abzielt. Also es ist schon teilweise, ich sag mal, sektorspezifisch sinnvoll.
Dann wäre doch das die Lösung, dass man eigentlich sagt, es müsste sektorspezifisch reguliert werden und nicht in den allgemeinen Standard.
Ja. Nochmal kurze Nachfrage. Stand das nicht irgendwann im CSRD in dieser Wunschliste drin, die wir da haben, was in den Standards behandelt werden sollte, das Thema Payment Practices, oder war das, kann man das vermeiden, Anführungszeichen überhaupt?
Es steht drin, dass es auf der CSRD beruht, dass es Payment Practices inkludiert sein sollen, aber es wird ja hier auch nochmal explizit gefragt, ob das ein guter Indikator ist für Payment Practices.
Dafür
vielleicht
dann, ne?
Vielleicht kann man ja auch vorschlagen, dass man nur auf die sozusagen auf ausstehende Zahlung hinweist. Also, dass man jetzt nicht unbedingt für welche auch immer Vertragscluster, die man ja dann da bilden müsste, wo man dann sagt, für die Verträge habe ich typischerweise eine Laufzeit von so vereinbart und bezahle aber einige davon erst so. Also ich stelle mir das auch sehr schwer vor, in dieser allgemeinen Vorgabe das dann wirklich zu machen, Frau Menacher.
Ja, danke. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal vielleicht ein paar Hintergründe dazu nennen, weil ich ja in dem Cluster da auch dabei war, als dieses Requirement entwickelt wurde. Und in der Tat war das so, dass wir uns angeschaut haben, ob es dazu schon irgendwelche Sustainability Reporting Guidance gab. Und es war nicht der Fall. Und deswegen hatten wir auch ursprünglich keine quantitativen Indikatoren vorgeschlagen. Allerdings, wie Herr Landfermann eben gerade gesagt hat, es steht in der CSRD und deshalb hat es DG FISMA eben darauf beharrt quasi, dass man den G3 löschen kann, aber auf keinen Fall dieses Requirement zu den Payment Practices. Also ich glaube, man müsste schauen, wie der jetzige CSRD-Text aussieht. Diese zwei Metrics, die kommen wirklich ausschließlich aus einer einzigen Survey von der Kommission mit SMEs, wo SMEs halt quasi angekreuzt haben, welche Metrics sie am relevantesten finden. Und das waren dann eben die beiden. Und dann wurden die ausgewählt. Aber das war eigentlich jetzt, es hat keine weiteren Hintergründe. Und wir standen dem auch relativ skeptisch gegenüber und würden es auch eher als sektorspezifisches Thema sehen.
Vielen Dank, Frau Menacher. Dann würde ich vorschlagen, dass wir reinformulieren, zum einen, dass man es als sektorspezifisches Thema sieht, zum anderen, dass man auch daran zweifelt, was die Aussagekraft, die Relevanz ist. Und genau, dass man vielleicht auch vorschlägt, da noch andere Angaben, andere Indikatoren zu finden, als die, die jetzt vorgeschlagen werden mit dem für alle übergreifend die vereinbarten Zahlungsfristen und die tatsächlichen Zahlungsfristen. Wäre das etwas, was der Fachausschuss der Fachausschuss zustimmt oder gibt es andere Anmerkungen und vor allen Dingen auch, sollen die Kreuze so bleiben oder anders gesetzt werden? Frau Menacher, bei Ihnen ist noch die Hand oben.
Das ist nur ein Versehen. Tut mir leid.
Okay. Ja, okay, danke, Herr Weisheim. Gut. Wer möchte die allerletzte Anmerkung zur allerletzten Disclosure Requirement machen? Sonst war es der Daumen hoch von Herrn Weisheim und ich sehe keine Widersprüche, dann würde ich das genau so mitnehmen. Und damit wären wir durch. Vielen, vielen Dank für nochmal die vielen Hinweise und die gute Diskussion jetzt zum Schluss. Ich weiß, dass es sehr anstrengend ist, durch diese Details sich durchzuwühlen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, wir schicken das, oder ich schicke es zumindest für meine Teile jetzt nochmal rum in der veränderten Version. Und wenn Sie noch Anmerkungen haben, geben Sie uns das gerne so schnell wie möglich mit, damit wir das dann gegebenenfalls für die nächste Sitzung nochmal aufbereiten können. Ansonsten für die nächste Sitzung, zumindest bei den Governance-Themen und auch bei dem ESRS 1 und 2, gibt es noch diese 1C-Fragebögen. Einige von Ihnen haben sich damit schon befasst bei den Topical-Standards. Das sind die Fragebögen, die übergreifend zu jedem Standard nochmal abfragen, wie toll war denn jetzt dieser Standard? Und da kann man eben eine insgesamte Einschätzung abgeben. Und das ist sicherlich nochmal ganz hilfreich und wird wahrscheinlich bei EFRAG auch nochmal von den allgemeinen Kommentaren her da Gehör finden. Gut, dann wäre ich fertig. Herzlichen Dank und wir hören und lesen uns.
Genau. Vielen Dank, Frau Beiersdorf. Also es war jetzt ein großes Mammutprogramm, was wir heute nochmal absolviert haben. Ich denke, jetzt haben wir bei allen Bereichen nochmal einen Fahrplan, einfach wie wir dann über die Ziellinie gehen wollen. Wir haben noch eine Sitzung, ist allerdings immer noch so, glaube ich, wenn man das jetzt mal so resümiert, es wird noch viel zu lesen geben, wenn man also nochmal die letzten Versionen sich da jeweils nochmal angucken wird und dann sich dann bei einem oder anderen Punkt noch was feststellt, dann sind wir natürlich hier auch für Rückmeldungen dankbar, einfach damit wir dann dieses Thema dann auch bis zur nächsten Sitzung im Groben dann abschließen können. Und das, wie gesagt, zwei große Konsultationen, die da gleichzeitig im Grunde vonstatten gehen. Ja, der Termin ist ja schon eingestellt. Insoweit und in den einzelnen Bereichen, die Fahrpläne dürften damit klar sein. Insoweit nochmal den ganz herzlichen Dank, heute so lange durchgehalten zu haben. Wir haben gesagt, dass auch wenn wir den bisschen was eingespart haben an Zeit, haben wir es dann doch wieder auch noch mal gut gebrauchen können. Und wie gesagt, vielen Dank und in dieser Konstellation ja dann wieder Anfang Juli dann.